Mein Name ist Frank Göbel. Tja, wer hätte das noch gedacht? Die DEL ist zurück. Hätte man das im August gesagt, man wäre für verrückt erklärt worden. Außer die Jungs von Shorthanded News. In Person von Christoph Ulrich war seine Bold Prediction, dass es auf jeden Fall eine Saison geben wird. Ein sehr smarter Mensch. Nun also starten wir am 17.12. in die DEL-Saison. Und darüber möchten wir reden. Dabei sind Helmut Krebs.
Servus, hallo.
Diana Jansen.
Hallo.
Und Roman Baderta.
Hi.
In dieser Woche zwitscherten schon die ersten Verpflichtungen rein, sodass es hier und dort schon genügend Anzeichen gab, dass eine Saison stattfinden wird. Allerdings, und das muss ich zugeben, war ich von den Verpflichtungen in Ingolstadt etwas überrascht. Fangen wir mal an. Matthew Bodey aus der schwedischen SHL, ein Scorer. Nicholas Dawes, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein Goalie. Aus Kanada, der diesen Herbst von den New Jersey Devils gedraftet wurde. Ben Marshall aus der KHL von Dynamo Riga. Louis Marc Aubry aus Berlin. Und dann natürlich das Husarenstück Daniel Pietta aus Krefeld. Da wurde ordentlich investiert. Für einen Club, der noch vor Wochen gesagt hat, dass er kein Geld hat, um beim Magenta Cup zu spielen. Irgendwie komisch. Aber auch logisch, weil halt DEL. Wo kommt das Geld her? Ich bin jetzt nicht der Kenner der Sponsorenszene in Ingolstadt, aber da muss es wohl vor kurzem einen Geldsegen gegeben haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber kommen wir nun zum Modus, den uns der Helmut ein wenig erklären wird.
Jo, wir hatten ja in unserem letzten Podcast schon ein bisschen gemutmaßt, wie so ein Modus sein könnte. Es ist jetzt tatsächlich so geworden, dass es eine Gruppe Nord gibt. Das sind die Eisbären Berlin, Bremerhaven, die DEG, Iserlohn Roosters, Kölner Haie, die Krefelder Pinguine und die Grizzlies Wolfsburg dabei. Die Gruppe Süd besteht aus den Augsburger Panthern, ERC Ingolstadt, Adler Mannheim, ERC Red Bull München, den Nürnberger Eistigers, Schwenninger Wild Wings und die Straubing Tigers. Jo, zum Modus selbst. Es wird so sein, dass es sogenannte Regionalspieltage gibt. Das sind die 24 Spiele pro Club innerhalb der Liga. Und dann gibt es noch 14 Spiele, Hin- und Rückspiele gegen die 7 anderen Mannschaften der anderen Division. Viele würden jetzt vielleicht behaupten, dass es so ein ähnlicher Modus ist wie die NHL. Natürlich ein paar mehr Mannschaften dabei. Allerdings ähnelt sich das schon sehr. Wenn man dann in die Playoffs geht, es wird Playoffs geben, finde ich eine sehr coole Sache. Die 4 bestplatzierten Teams der beiden Gruppen, die qualifizieren sich für die Playoffs. Das Viertelfinale wird innerhalb den Gruppen ausgetragen und ab dem Halbfinale geht es über Kreuz weiter. Und die sind auch alle in dem Modus Best of 3. Nachzulesen alles wie immer auf pennydel.org.
Was mich persönlich sehr reizt, sind diese Playoffs, diesen Best of 3. Das ist sportlich. Also das find ich cool. Also das mag ich sehr gerne. Und mit dieser Nord- und Südgruppe, das war ja eigentlich die einzige Lösung, die man da hätte machen können. Also ich persönlich finde den Modus gut. Und wie auch schon erwähnt, es wird fast jeden Tag Eishockey geben. Fast jeden Abend wird es Spiele geben, was wir auch schon im letzten Podcast mal erwähnt haben. Wobei du dir einen Preis in der Kategorie kühne These erwirtschaftet hast. Muss man ganz klar sagen, die DL hat uns wohl zugehört. Das ist sehr, sehr löblich. Ja.
Und es wird auch eine sogenannte verzerrte Tabelle geben, so wie wir es gesagt haben, weil eben, also der Spielplan kommt ja noch, ne? Aber es ist jetzt davon auszugehen, dass wir eigentlich im Prinzip wie jetzt beim Magenta Cup jeden Tag Eishockey sehen.
Im Prinzip finde ich den eigentlich ganz gut, weil es entzerrt das Ganze ein bisschen, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man ein Wochenende einrechnen muss, um runterzufahren nach München von Bremerhaven zum Beispiel, oder ob man nur bis Köln muss, in Anführungszeichen. An sich, auch mit den Playoffs, das zieht sich dann natürlich auch nicht mehr ganz so lange, wenn man da dann mit 7 Spielen rumdümpelt, und was anderes hätten sie eigentlich gar nicht machen können, denke ich.
Geht ja auch hierbei auch um diese Hotelübernachtungen, dass die meisten Teams, also wenn ich jetzt hier mal die Gruppe Süd anschaue, der ERC Red Bull München, wenn das Team in Ingolstadt spielt, die werden danach wieder nach Hause fahren, also, und andersrum genauso. Finde ich es, wäre gar nicht anders gegangen.
Genau. Und ich meine, eine noch feinere Einteilung wäre ja auch nicht möglich gewesen. Es sind jetzt nur 14 Teams. Also ne, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ich denke mal, mit zwei Gruppen, da hat man schon das Optimum rausgeholt. Und was man auch nicht vergessen darf und hoch anrechnen muss, dass alle 14 Teams mitmachen. Es waren ja bei einigen Teams, stand das ja alles so ein bisschen auf der Kippe. Und gerade bei den Kölner Haien, da kann Diana vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, die sich jetzt mit ihren Immerwigger-Tickets auch die Dienste von Lukas Podolski sichern konnten.
Genau, also in den letzten Wochen gab es da einiges, was da gemacht wurde. Nicht nur die Immerwigger-Tickets, die natürlich auch für den Kleingeldbeutel waren. Also für 10 Euro, wenn man sagt, ich kann keine hunderte Euros da irgendwie lassen, finde ich das eigentlich eine super Möglichkeit. Es ging auch für mein Dafürhalten relativ schnell, dass diese 100.000 Tickets erreicht wurden.
Das stimmt.
Also dafür, dass es sonst immer hieß, ja, wir müssen uns beeilen und so. Ich fand, das ging ganz schnell. Es haben natürlich auch einige, ich sag mal, Sponsoren und Firmen mehr als ein Ticket gekauft. Und ich denke auch gerade dadurch, dass der Lukas Podolski da gesagt hat, ich meine, man schaut sich mal an, wie viele Millionen Follower der einfach auf Instagram hat und wie viele das dann lesen und dann sagen, ach komm, nur ihn interessiert das, dann kaufe ich mir da jetzt auch ein Ticket für 10 Euro. Und es gab natürlich auch noch einige andere Aktionen außerhalb der Tickets. Wir Dauerkarteninhaber wurden auch angeschrieben, wo man dann sagen konnte, möchte man die Dauerkarte komplett in die nächste Saison übernehmen oder möchte man was spenden, möchte man komplett spenden, sodass man da auch relativ flexibel sagen konnte, ich kann mir das nur leisten, 20 Euro zu spenden, den Rest überschreibe ich in die nächste Saison. Dann zahle ich nächste Saison nur 20 Euro für das Ticket und ich habe trotzdem einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und man muss schon sagen, sie waren relativ offen, was die ganzen finanziellen Dinge anging. Und das war vielleicht auch für viele so ein bisschen ein Augenöffner, zu sehen, was da überhaupt alles hintersteckt an Kosten, die man so als Otto-Normalverbraucher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ich glaube, früher wäre man einfach nur hingegangen und ein hätte gesagt, wir brauchen jetzt 1 Million Euro. Entweder gibt das mir oder wir müssen den Laden zumachen. So, ich glaube, dieses Jahr wurde ein bisschen transparenter an die Sache herangegangen.
Genau, und das ist natürlich auch, Social Media hat natürlich auch extrem viel dazu beigetragen. Wenn man das mal vergleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, als da auch finanzielle Probleme waren. Man hat super viel mitbekommen über Instagram, über Facebook, über Twitter und das hat schon einiges dafür getan.
Was mich jetzt bei den Köln-Hain noch interessiert, in welcher Reihe wird Lukas spielen? Spielt er neben Mo Müller oder wo kann man den am besten aufstellen?
Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich bin echt gespannt, wann er auflaufen wird. Nein, das war natürlich jetzt nur so eine PR-Sache, dass er sie von den Kölnern verpflichten lassen wird. Aber trotzdem eine super Sache, dass sich dann so ein hochdekorierter Fußballer dann sich doch so ein bisschen um das Eishockey kümmert und bemüht. Und das zeigt ja, dass er ein echter Kölscher Jung ist.
Ne? Ich meine, er war ja auch nicht schon öfters bei den Kölner Haien, oder?
Ja, das schon öfters. Ich glaube, der ist relativ eng mit Moritz Müller befreundet. Okay. Und wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, das kam so ein bisschen auch beim Wintergame, kam das auch so ein bisschen, da war er ja auch dabei. Und es ist ja nicht nur der FC Köln Aushängeschild für Köln, es ist auch der KEC, das muss man schon sagen.
Das gehört eigentlich zu jedem kölschen Folklore-Lied dazu, der FC Köln und der KEC, das gehört zusammen. Jetzt haben wir Diana und den Helmut gehört und mich auch so ein bisschen. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch so ein bisschen nur die Außendarstellung. Und da fragen wir mal in die Schweiz den Roman. Roman, wie hast du das Ganze denn so mitbekommen? Oder was hältst du denn von diesem Modus für die DEL-Saison?
Also ja, ich freue mich sehr für euch, dass ihr jetzt endlich starten dürft. Heute in 4 Wochen geht's los. Ich finde auch die Aufteilung sehr gut in 2 regionale Gruppen, eben, dass man auch die Anfahrtswege ein bisschen kleiner hält für den größten Teil der Saison. Ich finde den Modus sehr gut, eben damit man die Anfahrtswege ein bisschen reduziert halten kann und vor allem auch den Modus dann in den Playoffs. Sehr spannend, weil Ja, wenn der Best of Three, das heißt, du brauchst zwei Siege. Das erste Team, das siegt, das hat vielleicht schon einen Vorteil. Wenn es dann noch die Auswärtsmannschaft ist, ist es dann meistens noch umso schwieriger, im zweiten Spiel dann auszugleichen. Oder dann hat man halt einfach den Druck noch mehr. Wird sehr spannend. Also ich freue mich.
Das ist sehr nett. Der Roman wird uns gleich auch noch ein paar heiße News aus der Schweiz präsentieren, aber dazu später mehr. Wenn wir uns jetzt mal den Modus so angucken, das ist alles sehr, sehr sportlich und das wirkt auch alles sehr dynamisch mit dieser Nord- und Südgruppe und den Playoffs. Und was ich mir so überlegt habe, wäre das vielleicht ein Modus auch für die Zukunft? Also diese Nord-Süd-Gruppe, wo man auch so ein paar Fahrtwege mal vielleicht einsparen kann. Gut, Playoffs, Best of Three, ob sich das dann so durchsetzen wird. Ich nehme an, da wird mehr auf die Fernsehgelder so ein bisschen gesetzt, dass sie ihre 5 Spiele haben wollen. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass man in Zukunft auch mit diesem Modus operieren kann?
Ganz klar, ja.
Hm.
Also außer dem Best of Three,
Hm, ja.
es muss eine Best of Seven-Serie her. Das wird das Ganze natürlich noch schmackhafter machen. Aber ich kann mir den Modus definitiv auch für die Zukunft vorstellen. Kommt halt jetzt immer darauf an, auch wie es mit den Aufsteigern ist, wenn es dann Aufsteiger gibt, in welche Gruppe man die eben einordnen kann. Aber generell kann ich es mir schon vorstellen. Hat ja auch irgendwie einen gewissen Reiz. Also
Ja, auf jeden
mehr
Fall.
Derbys für die Fans ist es auch schön, wie Diana sagt, dass der Fan an sich halt nicht so weite Strecken auch hat. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen.
Ich weiß nicht so recht. Also in Teilen denke ich schon. Ich muss da auch zustimmen. Also ohne eine Best-of-Seven-Serie wird das mit den Playoffs nichts in der Zukunft. Ja, wenn man natürlich dann denkt, okay, wir machen die zwei Gruppen und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen mehr Richtung NHL zu gehen, dass man sagt, okay, dann, wenn die Aufsteiger kommen, dann erweitern wir die Gruppen, sodass dann natürlich mehr Teams in der ersten Liga spielen können und so weiter und so fort, wo man dann vielleicht auch die Anzahl der Spiele ein bisschen dann anpassen kann, dass man vielleicht sagt, man spielt nur einmal gegeneinander, also einmal hier, einmal Heimspiel, einmal Auswärtsspiel oder so. Aber so komplett bin ich noch nicht so recht davon überzeugt, ob man das in Deutschland in der Zukunft so machen kann.
Okay, wir werden das sehen. Ab 17.12. geht's los. Da wird das ganze Ding live gehen und vermute so bis Januar, dann ist eh wieder alles zu und die Saison muss abgebrochen werden. Wer weiß, wir werden mal gucken. Aber wenn sich das so durchsetzen sollte, bin ich sehr gespannt, wie die DL da weitermachen wird. Auf jeden Fall hat die DL damit doch schon ein bisschen überrascht. Also viele haben ja geunkt, wir waren auch welche davon, die sich schon gefragt haben, was bei DL los ist. Aber mit diesem Modus hat man uns doch so ein bisschen überrascht, behaupte ich es einfach mal. Und wir werden sehen, wo das Ganze dann hinführt. Und damit verlassen wir jetzt erstmal die DEL, das muss auch erstmal reichen, und gehen zu unseren Nachbarn in die Schweiz. Denn der Roman hat quasi Breaking News, was die Schweizer National League angeht. Roman, your stage.
Gestern, Mittwoch, also wir zeigen es heute Donnerstag auf, wurde von der Bundesrätin Viola Amherd ein Stabilisierungspaket, ein erweitertes, gesprochen für den Spitzensport in der Schweiz. Ich fange mal ein bisschen von vorne an. Also man hat bereits für Fußball und Eishockey im Jahr 2020 und 2021 Darlehen in der Höhe von jeweils 175 Millionen Franken bewilligt. Diese müssten aber innerhalb 10 Jahren zurückbezahlt werden. Falls dies nicht oder falls nicht schon etwas innerhalb 3 Jahren zurückbezahlt werden kann, müssten auch die Spielerlöhne gesenkt werden. Das ging auch schon durchs Parlament durch. Das wurde alles bereits abgesegnet und diese Hilfsgelder kann man auch nach wie vor beziehen bis Ende des nächsten Jahres. Jetzt aber wurde als Ergänzung dazu wurden à fonds perdu Beiträge gesprochen. Das sind Steuergelder, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Das heißt, Viola Amherd, die Bundesrätin im Sportbereich, hat sich gestern zum Spitzensport bekennt. Und zwar betrifft das einerseits natürlich das Eishockey, den Fußball, Volleyball, Handball, Basketball und Unihockey. Ja, Unihockey ist bei uns wirklich eine professionelle Sportart.
Das ist so eine coole Sportart. Also, wenn wir hier die DL nicht hätten oder Eishockey allgemein, ich würde da hingehen.
Und ich muss echt sagen, also wirklich, die spielen auch zum Teil wirklich sehr, sehr gut. Also habe mir schon Spiele angeschaut. Macht wirklich cool. Spaß. Jetzt eben, wie gesagt, von den Darlehen fürs nächste Jahr, also die 175 Millionen, von denen sollen 115 Millionen als diese quasi als Beiträge gelten, die nicht mehr zurückbezahlt werden müssen. Das muss jetzt jeder Club für sich quasi beantragen, wenn er das will. Er kann natürlich auch darauf verzichten. Es ist so, dass die Berechnung basiert auf die Zuschauerzahlen im Jahr in der Saison 2018-2019. Und der Bundesrat will aufgrund dieser Zuschauerzahlen bis zu 2/3 der entgangenen Ticketeinnahmen entschädigen. Das heißt, eigentlich wollen sie, dass die Clubs durchkommen durch die Saison, weil mit dieser 2/3-Kapazität, die ja eigentlich seit Anfang Oktober galt, was war natürlich nicht das beste Ergebnis für die Clubs, aber man hätte eine Saison sicher durchspielen können und es wäre sicher niemand bankrott gegangen. Das wollen sie jetzt so quasi ausgleichen, weil ja, man hat ja bereits auch Maßnahmen getroffen, man hat immer wieder Schutzkonzepte umgesetzt und ja, zum Teil durften dann ja, die Halle nur noch mit 1000 Zuschauern gefüllt werden. Mittlerweile ist eine Beschränkung von 50 oder in manchen Kantonen sogar von gar keinen Zuschauern geregelt. Und wahrscheinlich wird das noch ein bisschen so bleiben, gehe ich mal davon aus. Die Zahlen, die Corona-Fallzahlen kommen zwar etwas runter und stabilisieren sich etwas, aber ja, ich denke jetzt nicht, dass man da gerade wieder extreme Lockerungen macht. Diese Beiträge, das ist jetzt halt ein bisschen langer Abschnitt, aber damit ich trotzdem alles ein bisschen erwähnt habe, die sind natürlich auch an Bedingungen geknüpft, weil mit Steuergeldern muss man natürlich sorgsam umgehen. Oh. Das heißt, also ja.
Völlig neu.
Sagt Bundesrätin Amherd.
Frau Kamm.
Es ist so, es müssen, wenn solche Gelder bezogen werden, nachhaltige Lohnkürzungen der Spielerlöhne stattfinden. Das heißt, die müssten eigentlich bis auf den Bereich von 148.000 Franken Jahresgehalt gesenkt werden. Diese Grenze hat man genommen, weil das bereits durch das Unfallversicherungsgesetz gedeckt wäre. Oder aber mindestens 20% Reduktion während 5 Jahren. Das heißt, wenn jetzt ein Profispieler 600.000 Franken verdienen würde, was es sicher auch gibt in der Liga, müsste der Lohn um 20% auf 480.000 korrigiert werden. Das würde dann halt wahrscheinlich während 5 Jahren so weitergehen. Das ist jetzt nur ein Lohn von wahrscheinlich einem Großverdiener genannt. So. Was auch weiterhin verboten ist, sind Dividendenauszahlungen während 5 Jahren. Also für alle, die nicht wissen, was eine Dividende ist, das ist ein Teil des Bilanzgewinns, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, normalerweise. Das wäre dann verboten. Und man muss, da legt Frau Amherd, also Frau Bundesrätin Amherd, sehr hohen Wert drauf, dass die Junioren- und die Frauenförderung mindestens auf dem bisherigen Niveau so weitergeführt werden. Also nicht, dass jetzt Clubs sagen können, ja, okay, wir sparen dort ein, wo es uns am wenigsten schmerzt. Bei der Juniorenabteilung zum Beispiel. Deshalb, das muss sicher so wie bisher weitergeführt werden. Und die Verwendung dieser Gelder muss transparent erfolgen. Also man muss sicher auch Buchhaltung offenlegen, nehme ich es mal an. Aber es besteht auch weiterhin natürlich die Möglichkeit, auch Darlehen zu gewähren. Bis Ende des nächsten Jahres. Aber jetzt diese Beiträge, die eigentlich jetzt nicht zurückbezahlt werden müssen, das muss dann jetzt noch durchs Parlament. Also der Bundesrat hat es zwar schon beschlossen, aber jetzt können noch die Parlamentarier ihr Wort dazu einlegen oder ja, hoffentlich stimmen sie dem zu.
So. Das hört sich jetzt alles aus meiner Sicht hört sich sehr gut an, ne? Dass die Clubs da nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Ich finde es sehr gut, dass auch der Nachwuchs und die Frauenförderung da so ein bisschen mit eingebunden werden. Also, dass man da jetzt nicht auf deren Kosten spart und das in die Profiabteilung oder in die erste Mannschaft oder so reinpulvert, sondern dass der gesamte Verein und auch damit auch der Nachwuchs gemeint, dass er auch von partizipieren kann. Also, ich finde das super. Sowas würde ich mir ja auch wünschen.
Bin da der gleiche Meinung wie du, Frank. Hört sich sehr strukturiert alles an. Hoffentlich funktioniert es so, ne?
Und wollen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, dass der krisengebeutelte SC Bern gewonnen hat. Richtig, Roman?
Das ist richtig, ja.
Ja.
Aber knapp.
Ist ja
Ist
egal.
egal.
Ich
meine,
Egal, gewonnen
auch so
ist
mit
gewonnen.
sieben Spielern auf dem Eis, ne?
Ja.
Wie auch immer ihr das hinbekommen habt.
Ja, 2-3-2, das ist wahrscheinlich jetzt das neue Spielsystem unter dem neuen Trainer.
Ja, das 2-3-2 ist das neue 2-3, ne?
Genau.
Super.
Ja, und das war es jetzt mal, die News vom Spitzensport. Es gibt aber jetzt auch eine weitere Breaking News vom Schlittschuhclub Bern. Es ist so, dass ja aufgrund der, dass keine Zuschauer zugelassen sind, fehlen ja jetzt nicht nur die Ticketeinnahmen, sondern auch Gastronomieeinnahmen, was beim SC Bern ein beachtlich großer Teil ausmacht. Der SC Bern hat in den letzten Tagen ein Schreiben seinen Saisonkarteninhabern zugestellt. Und zwar wurde es auch unterschrieben von den beiden Höchsten im Club, Marc Lüthi und Rolf Bachmann, sowie auch vom Mannschaftskapitän Simon Moser und Marc Weber, der für die Nachwuchsförderung im Club verantwortlich ist. Im Schreiben geht es darum, dass der SC Bern seine Anhänger und seine, ja, Fans bittet, auf die bereits einbezahlten Saisonkarten, auf die Rückerstattung davon zu verzichten. Denn sie argumentieren so, dass, ja, sie haben natürlich die Saisonkarten alle schon einbezahlt, aber sie hatten eigentlich quasi keine Gegenleistung. Beide Gruppen, die ja da eingeteilt wurden vor dem Saisonstart, konnten gerade mal alle je ein Spiel sehen. Von eigentlich möglichen, ja, 26. Deshalb haben jetzt alle Saisonkarteninhabern bis Ende dieses Monats Zeit, einen Talon auszufüllen und zurückzusenden. Das heißt, sie können selber entscheiden, ob sie 100% auf die Rückerstattung verzichten wollen oder nur 50% oder selber einen Prozentbetrag eintragen möchten. Sie können aber auch sagen, sie wollen das Geld ganz dem Club zur Verfügung stellen als Spende. Es hat bereits einige Einverständniserklärungen gegeben. Die sind bereits schon beim Club eingegangen, haben sie geschrieben in ihrer heutigen Mitteilung, was sie sehr, sehr schätzen. Und also nicht nur von den Abonnenten, sondern auch von den Sponsoren. Es ist aber so, dass am 2. Dezember wird an einer Ligaversammlung entschieden, wie die Saison weitergespielt wird. Somit müssen die Teams natürlich auch wissen, wie viel Geld haben sie Ende Monat, dass sie nicht zurückzahlen müssen. Und ob dann auch ein weiterer Betrieb mit der Fortsetzung der Eishockey-Saison möglich ist. Das ist so das große Ganze, das dann nun jetzt eben bis Ende November geklärt werden muss. Was den Verein auch schon sehr positiv gestimmt hat, ist, dass die beiden großen Fangruppierungen, der Szene Bern und der Kurva Berner, bereits einen Appell an die Saisonkartenbesitzer gerichtet haben, um eben auf diese Rückerstattung zu verzichten. Also ein sehr großes Lob auch an diese beiden Fanszenen des Clubs. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass sehr viele sagen, okay, komm, wir spenden das aus Liebe zum Verein. Ja, bei 10.500 Abo-Besitzern, da kommt schon ein mächtiger Betrag zustande. Wir sind mal gespannt, wie das jetzt weitergeht bis Ende Monat und was dann vor allem auch am 2. Dezember entschieden wird. Es betrifft aber nicht nur den SC Bern, es betrifft auch alle anderen 11 Clubs in der National League. Also klar, einige, die haben auch bestimmt auch ja, größere Geldgeber dahinter stehen, die vielleicht auch ein Finanzloch stopfen können. Aber jetzt im Fall vom SC Bern oder auch von den SCL Tigers, die noch im Kanton Bern sind, Ja, die haben diese Möglichkeit nicht. Also es wird sicher jetzt bei einigen das Rechnen anfangen.
Das ist ja so, dass auch in diesen Zeiten besondere Maßnahmen nötig sind. Das ist einfach so. Und ich
Genau.
glaube, da zeigt sich dann auch so ein bisschen die Liebe der Fans zu seinem Verein. Es ist
Genau.
nicht wenig Geld, worauf die Fans dann verzichten. Aber wie du schon sagtest, wenn da sogar Fangruppierungen dazu aufrufen oder zu ermutigen, auf diesen Teil des Geldes zu verzichten, dann zeigt das ja, dass das schon irgendwie richtig ist, was sie da im Verein machen.
Ja, ich habe auch schon so in den Kommentaren gelesen auf Social Media, dass wirklich eigentlich die meisten der Kommentare waren wirklich, für die war es selbstverständlich, das Geld natürlich zu spenden, um den Verein zu unterstützen, weil sie auch in Zukunft Eishockey des SC Bern sehen möchten. Gab dann aber auch vereinzelt solche, die dann sagen, ja, aber jetzt mit den Bundesgeldern, dann könnt ihr ja das locker überbrücken, aber das ist eben nicht so, weil eben diese Steuergelder, die sind nur für die Ausfälle der Zuschauereinnahmen ja, gedeckt quasi. Also es deckt nur dieser Teil, aber was Gastronomie betrifft, was sonstige Marketingmaßnahmen betrifft, was Sponsoreneinnahmen vielleicht teilweise auch noch betrifft, das sind dann noch diese die offenen Sachen. Aber sicher auch ein gutes Bekenntnis, dass auch der Captain Simon Moser das Schreiben auch mit unterzeichnet hat. Das heißt eigentlich auch, dass die Mannschaft ja auch dahinter steht und ja, denen auch bewusst ist, was passiert, wenn das jetzt nicht reicht oder ja, eben, sie haben ja auch schon auf Geld verzichtet, sie haben bereits 20% des, ja, der Spielergehälter gekürzt. Ja, was passiert, wenn es plötzlich den Club nicht mehr gibt, dann gehen die aufs Arbeitsamt und verdienen Maximum 150.000, aber für was? Wenn es kein Eishockey mehr gibt, was wollen sie machen?
Man darf nicht vergessen, es ist ein Arbeitgeber für die Spieler.
Genau,
Ja,
das ist
damit
so.
verdienen die halt ihr Geld. Das ist ja nicht nur Spaß und Dollerei. Ja, es ist Spaß
Genau.
natürlich, klar, sicher. Ich meine, das ist ja ein Privileg, diesen Sport als Beruf auszuüben. Aber letzten Endes brauchen ja am Ende des Monats Geld, um ihre Familien durchzufüttern, um Wohnung zu bezahlen und so. Das bleibt halt nicht aus. Und es kann auch sein, dass so ein Brief auch bei einem Kapitän, und der es an seine Mannschaft weitergibt, so ein bisschen so einen Motivationsschub gibt, diesen Schulterschluss, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen beflügeln kann. Und wer weiß, vielleicht wirkt es jetzt auch sportlich so ein bisschen aus, dass sie da weiter erfolgreich in die Spur finden.
Ja, wäre super. Also am Samstag haben Sie ja die nächste Möglichkeit dazu.
Und dann noch eine Meldung zum Schluss vom IHF. Es kam jetzt raus, ich glaube gestern war es, dass der Verband wohl alle Junioren-WMs vorerst erstmal abgesagt hat, auch die Frauen-WMs, dafür aber doch an der WM 2021 in Weißrussland festhalten möchte, in Zitaten, Füßchen, festhalten möchte. Da kann sich jetzt jeder seinen Teil bei denken. Ich werde mir auch meinen Teil nur denken, weil sonst wird dieser Podcast verboten werden. Gut. Man kann eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Aber gut, ich bin nicht René Fasel, ich bin auch nicht der IHF, aber das werden dann andere Menschen entscheiden, was mit der WM 2021 passieren wird.
Aber die Junioren-WM findet statt in Edmonton.
Ganz genau, das die U20-WM ist das in Edmonton. Die wird
Genau.
stattfinden, auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Da gab es auch der Kader wurde jetzt bekannt gegeben. Ganz interessant. Außerverteidiger Moritz Seider, der spielt aktuell noch in Schweden bei Rögle BK und hat von seinem NHL-Team, den Detroit Red Wings, leider keine Freigabe erhalten. Vermutlich haben die dort noch was anderes mit ihm vor. Die AHL, also die sogenannte zweite Liga in Nordamerika, die startet am 5. Februar und die NHL möchte wohl auch so früh wie möglich in 2021 mit der Saison starten. Da kann man spekulieren, ob die Red Wings da was mit Moritz Seider vorhaben.
Wäre so zu interpretieren, ja.
Ja, genau. Aber dennoch kann sich der Kader, glaube ich, sehen lassen. Stützel, gut, der ist jetzt noch ein bisschen noch verletzt. Lukas Reichel und Jette Peterka, die auch mit auflaufen werden. Und damit kommen wir zum Ende unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns. meldet uns. Anrufen könnt ihr uns nicht, aber vielleicht später irgendwann. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir noch eine Sekretärin, einen Sekretär. Mal gucken. Auf jeden Fall, wir sind offen für alle Vorschläge, für alle Fragen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.